Sie hören die Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur mit dem zweiten Teil unserer Reihe Here History Began. Wie erzählen wir die Geschichte der musikalischen Avantgarde? Welche Figuren und Orte bestimmen die Handlung und warum? Wie stark sind diese Erzählungen durch den Kolonialismus geprägt? Welchen Einfluss hatte er auf die musikalische Entwicklung? Diese Fragen behandeln wir in vier Sendungen über den ägyptisch-amerikanischen Komponisten Halim Eldab und den Kairo-Kongress von 1932. Zugeschaltet ist jetzt Julia Thieke, Kuratorin, Radiomacherin und Projektleiterin der Wurfsendung im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat sich ausgiebig mit dem Kairo-Kongress beschäftigt und sie hat die Kuratorin Camila Medvali unterstützt bei der Gestaltung ihres Hörbriefs an Halim Eldab, den wir letzte Woche gesendet haben hier in der Klangkunst. Julia, ehe wir zu Halim Eldab und dem Kairo-Kongress kommen, die elektronische Oper Layla and the Poet ist ein Schlüsselwerk des Komponisten. Worum geht's in diesem Stück?
Ja, also wir haben es ja jetzt gehört und du hattest es ja auch gesagt, dass es ein klassischer Stoff ist, eine Liebesgeschichte aus dem arabisch-indisch-östlichen Raum. Und ich glaube, worum es in dem Stück vor allem aber auch geht, Halim Eldab interessiert sich für die Perspektive von Layla. Und ich glaube, es kommt tatsächlich auch aus seinem Interesse an traditionellen arabisch-ägyptischen Formen, literarischen Formen, musikalischen Formen und steht tatsächlich auch in Verbindung zu seinem Stück Tabir Ezar, Wire Recorder Piece, also sein bekanntestes Stück eigentlich, für das er eine Zeremonie, eine Heilungszeremonie aufgenommen hat, 1944, die eben von Frauen durchgeführt wird. Und tatsächlich bezeichnet er bei Layla and the Poet die verschiedenen Teile auch als Visitations, als Heimsuchungen sozusagen. Und diese Saar-Zeremonie, Saar bedeutet eben auch Heimsuchung. Und ich glaube, dass er eben sich auch bei Layla and the Poet dafür interessiert, wie man so einen Heilungsprozess durchlaufen kann, in diesem Fall die verrückte Liebe vielleicht. Und ich denke, das ist nochmal als Hintergrund ganz, ganz wichtig, diese Idee der Frau, der Selbstbestimmung und der Heilung durch Zeremonien, durch Ausleben des Wahns sozusagen.
Interessant ist ja, dass die Frau durch einen Sinuston repräsentiert wird, also durch einen elektronischen Klang, während der Mann mit seiner Stimme präsent ist, nämlich mit der Stimme von Halim Eldab selbst. Dazwischen sind traditionelle Instrumente, aber auch neuartige Methoden der Geräuscherzeugung. Welches Verhältnis hatten Tradition und Avantgarde für Halim Eldab selbst? Waren das für ihn zwei Seiten derselben Medaille oder hat er doch da versucht, Welten zusammenzubringen?
Also ich glaube, er selbst hat es nicht getrennt gedacht und kommt tatsächlich sehr aus dem Interesse auch fürs Populäre. Also wie diese Zeremonie, von der ich gerade erzählt habe, hat er sich insgesamt dafür interessiert, was gibt es für traditionelle Formen auf den Dörfern in Ägypten? Beispielsweise. Also er hatte zunächst Landwirtschaft studiert und hat für sein Studium sehr, sehr viele Fieldtrips schon gemacht auf die Dörfer in die ländlichen Regionen von Ägypten und dort neben der Landwirtschaft immer auch sehr stark darauf geguckt, welche traditionelle Musik gibt es, wie werden Feste, wie werden Zeremonien vollzogen. Und ich glaube, dass also sein Interesse auch an der elektronischen Musik war erstmal kein abstraktes daran, dass etwas da ganz neu ist, sondern er hat immer danach gesucht, welche Töne gibt es und welche Ausdrucksweisen gibt es vielleicht zwischen den allzu bekannten. Aber diese hat er eben auch in der Tradition gesucht, wie in diesem Ritual des Saar, wo eben durch das Chanten und Singen ja ganz bestimmte Schwingungen, das war glaube ich so ein Schlüsselwort für ihn, entstehen. Und das hat ihn dann natürlich interessiert, dass in der elektronischen Musik Dinge zu hören sind, die man vorher gar nicht hören konnte.
So ein Rückgriff auf klassische Stoffe ist ja gar nicht ungewöhnlich in der elektronischen Musik in dieser Zeit. Es gibt ein ganz berühmtes Stück von Pierre Schaeffer und Pierre-Henri, der Orphée von 1953, wo eben der klassische Orpheus-Mythos aufgegriffen wird. Und Orfeo war ja auch die allererste Oper der Musikgeschichte. Also hier wird auch ein bisschen so ein Anspruch manifestiert, einen bahnbrechenden Neuanfang zu gestalten über die elektronische Musik, eben vergleichbar mit dem Neuanfang der Oper in der Musikgeschichte. Ist Layla and the Poet von Halim Eldab so eine Art ägyptische Antwort auf diesen Anspruch?
Ich glaube, wir können es so lesen auf jeden Fall. Ich denke eben, Aldab war keiner, der jetzt selbst so auf den Tisch gehauen hat und einen Bruch, so sehr am Bruch interessiert war, sondern wirklich eher an Kontinuitäten. Und aber es ist natürlich interessant, und das tun wir mit der Reihe letztlich auch, das als Antwort zu lesen und zu gucken, was passiert denn in diesem Electronic Music Center mit ganz neuen technischen, ästhetischen Möglichkeiten, wenn jemand mit einem wirklich anderen Hintergrund als diejenigen, die da parallel experimentiert haben, an diese Mittel gerät. Und insofern, glaube ich, ist es interessant, es so zu lesen.
Neue technische und musikalische Möglichkeiten, die wurden auch besprochen auf einem musikwissenschaftlichen Kongress in Kairo im Jahr 1932. Und auch da geht es so ein bisschen um das Viereck von Tradition, Moderne, Okzident, Orient. Und Halim Eldab hat als Kind teilgenommen an diesem Kongress. Was genau wurde dort verhandelt?
Ja, der Kairo-Kongress für arabische Musik hat genau das verhandelt, die arabische Musik, und zwar in ihrer Gänze, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Auf Einladung des Königs, damals war Ägypten ein Königreich, es sind 3 Wochen lang arabische und europäische Musiker, Musikwissenschaftler in Kairo zusammengekommen und haben in 7 Arbeitsgruppen debattiert, was ist die Geschichte der arabischen Musik, welche Rhythmen kommen vor, welche Instrumente, wie soll Musik vermittelt werden. Daneben wurden sehr viele Aufnahmen gemacht. Also es ging wirklich darum, den Standort der arabischen Musik zu bestimmen. Dies geschah auch im Zuge von insgesamt Modernisierungsbestrebungen eigentlich. Also Ägypten war noch keine Republik, kein Nationalstaat, aber man strebte dahin und wollte in allen möglichen Bereichen die Dinge neu bestimmen. Und dazu gehörte eben auch die Musik. Und unter diesen Europäern waren eben auch viele Berliner, was dann wiederum für unsere Perspektive vielleicht besonders interessant ist.
1932 war zwar nicht aus deutscher Sicht, aber aus europäischer Sicht schon noch zu den Hochzeiten des Kolonialismus. Man hatte einen ganz bestimmten Blick auf eben den Orient. Exotismus spielte eine große Rolle, aber auch eine Art von Deutungshoheit herzustellen über die Kulturen dieser Welt. Inwiefern hat das auch in dem Kairo-Kongress eine Rolle gespielt?
Ja, da kommen die Berliner jetzt tatsächlich wieder ins Spiel. Also Berliner Musiker, Musikwissenschaftler, ganz führend Kurt Sachs waren am Kongress beteiligt, und Kurt Sachs hat ihn auch selbst mit vorbereitet. Und die kamen schon mit einer bestimmten Perspektive, nämlich die arabische Musik verkörpert für sie die Tradition und eben nicht die Moderne. Und sie schätzen die Musik sehr, wollen sie aber quasi in ihrer vormodernen Vielfalt versuchen zu retten. Und genau, das ist in einer Zeit, wo parallel eben in der Weimarer Republik sie selbst sehr stark experimentiert haben, musikalisch, alle möglichen avantgardistischen Experimente vonstatten gingen. Und insofern kann man sehen, wie sie nach Kairo kommen und dort eben sagen, in der Arbeitsgruppe, die die Instrumente diskutiert, es sollten überhaupt keine Klaviere, aber auch kein Cello und alle möglichen anderen Instrumente in die arabische Musik eingeführt werden, weil, so ihr Claim damals, es sollten zuerst neue Kompositionen entstehen und dann könnte man auch andere Instrumente einführen. Also es gab seitens der Ägypter ein großes, der ägyptischen Musiker, ein Verlangen danach, eben mit anderen Instrumenten zu arbeiten. Und dies wurde kontrovers debattiert, ist heute vielleicht schwer vorzustellen. Tatsächlich haben sie sich ja auch die Europäer eingeladen, um zu debattieren, und da gab es verschiedene Positionen. Aber ja, diejenigen, die sie sich eingeladen haben, haben dann zum Teil eben gesagt, nein, bleibt ihr mal schön da, wo ihr bisher seid, und lasst die Neuerungen in Europa.
Im Verhältnis dazu hat Halim Eldab ja dann offenbar eine ganz klare Gegenposition eingenommen, nämlich die Tradition und Moderne gehören im Grunde zusammen. Man kann sie sehr leicht, es ist kein Widerspruch, man kann den ganz organisch zusammenführen, wie er gezeigt hat, auch in Layla and the Poet. Welche anderen Konsequenzen wurden aus dem Kairo-Kongress künstlerisch gezogen? Welche konkreten Folgen hatte das für arabische und europäische Musizierpraxis?
Also ich glaube für die europäische sehr wenig letztlich, weil eben die haben sich ja als überlegen quasi oder weiter fortgeschritten gesehen, sodass da nicht viel passiert ist. Und in Ägypten selbst fiel das natürlich schon auch insgesamt zusammen mit vielen Umbrüchen in den Institutionen, also traditionelle Organisationen wie Musikergilden, in denen die Musiker, die populären Musiker eigentlich organisiert waren, wurden sozusagen entmächtigt durch das Institut für arabische Musik, das diesen Kongress ausgeführt hat und eher ja, elitär und europäisch orientiert war. Also es fiel so zusammen, dass tatsächlich, kann man schon sagen, glaube ich, vieles an musikalischer Vielfalt doch reduziert wurde und in eine bestimmte Richtung gedrückt wurde. Gleichzeitig war die Musikpraxis der Zeit unglaublich vielfältig noch, gerade wenn man sich Ägypten anguckt. Ich glaube, es ist dann interessant, im Einzelnen zu gucken. Also wie Halim Eldab, der sagt, ich habe Bela Bartok dort getroffen und das hat mich beeindruckt. Er hat Aufnahmen vorgespielt aus ägyptischen Dörfern. So, ich glaube, da müsste man dann im Einzelnen in die Erinnerung nochmal schauen.
Wie ist es denn heute im Einzelnen und im Allgemeinen? Wie sehen Künstlerinnen, Musiker von heute das Verhältnis von arabischer klassischer Musik und Avantgarde?
Ja, da gibt es komplett das gesamte Spektrum natürlich. Und sicherlich hat sich die Musik ja dann, das war damals auch unaufhaltbar letztlich. Also die Klaviere, die europäischen Instrumente, die waren längst vor Ort und haben die traditionelle Musik bereits beeinflusst. Und natürlich ist das immer fortgeschritten, der Austausch und das gegenseitige Befruchten. Und insofern glaube ich, die meisten machen sich wahrscheinlich gar nicht so sehr viele Gedanken darum. Ich würde vielleicht mal als Beispiel Khayyam Alami, mit dem ich eben gearbeitet habe, herausnehmen, der ganz gutes Beispiel dafür ist, zu gucken, was entgeht uns denn eigentlich allen, wenn eine Vielfalt verloren geht oder wenn wir sozusagen die Unterschiede in Musikproduktionen, die es weltweit eben doch gibt, uns nicht ganz, ganz genau angucken. Also er hat sich damit beschäftigt, beispielsweise, wie auch in heutiger Software noch ein gewisses Vorurteil oder ein kolonialer westlicher Blick eingebaut ist und Möglichkeiten, die außereuropäische Musik benötigt, um voll zum Zuge zu kommen, beispielsweise in der arabischen Musik wirklich das Feintuning während des Spielens, ja, also die Veränderung der Stimmung während des Spielens, das ist in gängiger Software nicht möglich. Und da hat er sich in den letzten Jahren tatsächlich auf Software-Ebene damit beschäftigt, wie können wir ein Plugin entwickeln, um eben die Vielfalt von arabischer, aber auch anderer Musik in ihrer Tonalität wieder reinzuholen oder überhaupt reinzuholen, auch in die Software. Und ich glaube, da wird es interessant, wenn man wirklich sehr, sehr tief und genau guckt, was uns entgangen ist bisher und wo es sich lohnen kann, hinzugucken.
Lohnen kann es sich auf jeden Fall hinzuhören auf die nächsten beiden Klangkunstsendungen mit Julia Tieke und Khayyam Alami. Da verfolgt man den Künstler, wie er eben nicht nur mit Software, sondern auch mit Hardware, mit einem Vierteltonklavier arbeitet und mit dem Onde Martenot, einem historischen elektronischen Musikinstrument. Zu hören am 20. und am 27. November hier in der Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. An den Reglern der Sendung heute war Jan Fraune. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Markus Gammel.